Posten nimmt heute überrascht zur Kenntnis, dass Hanna und Markus große geschmackliche Unterschiede bei der Bewertung deutscher Rockmusiker trennen.
Ich habe gerade so an seine Mitbewerber gedacht, an Grönemeyer und Müller-Westerhagen, die sich irgendwo verloren haben, glaube ich.
Ah, so Grönemeyer.
Ja, Moment.
Der ist
mal.
Auch wieder beliebt.
Ja, beliebt, ja. Aber das
auch
ist ja
bei den Jungen.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, bei Udo noch was anderes. Da ist ja noch.
Ja, nee.
Ich freue mich, ins erste Thema einspielen zu dürfen. Vor wenigen Tagen verkündete Google auf zwei getrennten Veranstaltungen Dinge, die die Marketingdisziplin ein bisschen durcheinander bringen. Ob es alles so kommt, wie es dort angekündigt wird, ist eine andere Frage. Ob das eine Kommunikation ist, die nur für die Stockmarkets gedacht war, das muss man vielleicht alles erstmal stehen lassen. Aber im Kern geht es um zwei Dinge. Es geht einmal um die Google-Konferenz, die I.O. 2026. Das ist die Developer-Konferenz, wo sich der CEO von Google hingestellt hat und Dinge verkündet hat. Ich glaube, es sind bis zu 30 verschiedenen Anwendungen gewesen, die dort verkündet wurden für die Entwickler. Ich will die gar nicht im Detail alle durchgehen, sondern nur ein paar highlighten. Das erste war Gemini Spark und das war eigentlich auch das zentrale Announcement. Das ist ein 24 Stunden, 7 Tage KI-Agent, der im Hintergrund läuft, auch wenn das Gerät gesperrt ist. Er organisiert Kalender, schreibt Mails, Dokumente, bucht Restaurants, checkt in der Zukunft sogar Wohnungen. Man kann ihm per Text Aufgaben schicken. Und er wird quasi zu meinem persönlichen Agenten. Das hört sich sehr nach OpenClaw auf der einen Seite an, ist aber angekündigt für dieses Jahr im April als eine offizielle Anwendung, die dann einmal quer zugänglich sein sollte. Das zweite auch nur rausgegriffen, weil ich glaube, das ist etwas, wo Google wirklich outstanding inzwischen ist, auch vor dem Hintergrund von dem, was sie mit Notebook LM gemacht haben. Das ist Gemini Omni, wo man jegliches Input-Format in jegliches Output-Format verwenden kann. Also Text, Bild, Bild in Audio, Video in Text etc. rauf und runter, hin und vor. Und ich denke, das ist schon was, was uns in nächster Zeit noch stärker begleiten wird, dass man diese modalen Grenzen damit überwinden kann. Und was einen dann schon so ein bisschen noch beschäftigen sollte an dieser Developer-Konferenz, das ist die Zahl, dass Gemini inzwischen über 900 Millionen aktive User hat. Das bedeutet also, dass Gemini extrem tief inzwischen integriert ist in die einzelnen Anwendungen, die wir da von Google kennen. Aber das ist nur die Developer-Konferenz gewesen. Wenn man jetzt auf die andere Seite guckt und quasi auf die B2B-Seite von Google, und das ist die Google Marketing Live Conference 2026, die sie fast zeitgleich abgehalten haben, dann gibt es dort ähnliche Dinge, die sich sehr stark spiegeln mit dem, was wir eben bei den Entwicklern gehört haben. Dann gibt es den Ask Advisor. Das ist quasi eine Schnittstelle, auf der man auf Textbasis in simpler Muttersprache durch Tippen in natürlicher Sprache fragen kann, was man als Marketer will. Und ein Agent baut einem dann die Kampagne, die er glaubt, die dazu passt. Und das gibt es zwar momentan nur für englischsprachige Accounts, das ist auch noch eine Beta-Version. Aber die Idee ist quasi, ich gebe dem Marketer an die Hand, mit seiner normalen Sprache seine Kampagnen so zu entwickeln, dass er sich bei Google dann auch am besten umsetzen lassen kann. Und das, denke ich, ist schon ein Schritt, der einige nervös machen wird. Jetzt nicht vielleicht die Marketeers selber, aber einige in den Mediaagenturen sollten dann schon mal drüber nachdenken, wo dann der Mehrwert ist. Dann Business Agent for Leads. Es sind dann Anzeigen, die interaktiv werden, wo man als User dann mit der Anzeige chatten kann und dann quasi zu Angeboten geführt wird. Und als drittes natürlich Agentic Commerce, also Google-Agenten kaufen einem Auftrag des Nutzers ein und gehen dann von der Produktentscheidung bis zum Checkout quasi einmal für den Kunden durch und lösen das Ganze. Ich habe mir dieses Video angeguckt, die 90 Minuten, die da zusammengeschnitten sind, und war hinterher nicht ratlos, aber sah so viel auf mich zukommen, dass es zumindest die Frage erlauben sollte, wie gehen wir damit um, beziehungsweise wie seht ihr das Ganze, was ich da abgespielt habe?
Markus, mir ging und geht es wie dir. Überwältigend. Aus meiner Sicht hat der SEO-Gigant tatsächlich seine KI-Vision vorgestellt. Und zwar von A bis Z durchdekliniert. Also wenn wir nur auf die Thematik KI-Agenten gucken, dann werden die drei Typen, die wir typischerweise unterscheiden von KI-Agenten, von Google angeboten. Du kannst zukünftig in irgendeine Anwendung gehen, sei es YouTube, sei es Maps, sei es Gmail, und dort agiert ein KI-Agent. Du kannst ganz genauso klassisch in deine Google-Maske reingehen und dann triffst du auf den KI-Agenten Und du kannst Gemini Spark als KI-Agenten einsetzen, der für dich gesamte Aufgaben im Hintergrund erfüllt, wie eine Reise buchen, wie ein Thema beobachten etc. Aus meiner Sicht ist das eine Antwort, die man von Google durchaus erwartet hat. Mein Eindruck ist, der Aktienmarkt hat Google wieder mal auf Strong Buy gestellt. Also die Message ist da zumindest angekommen.
Ich sehe es genauso. Es ist schon ein starkes Brett, was jetzt alles vorgestellt wurde. Ich habe trotzdem das ein oder andere Fragezeichen noch und ich glaube, das sind aber allgemeine Fragezeichen, die ganze Branche beschäftigen. Also wenn ich jetzt auf den Preis beispielsweise schaue, was diese Agenten kosten sollen, dann sind wir ja momentan in der Vermutung, dass es in dem Ultratarif inklusive ist und der kostet 100 US-Dollar pro Monat. Das ist natürlich schon eine Ansage, die dann nicht mehr vermutlich von der breiten Masse und von jedermann gezahlt wird, diese Summe, sondern eben von denen, die es wirklich nutzen, also vielleicht Unternehmer, Power-User, Entwickler. Ich habe meine Zweifel, dass das wirklich so ein Ding für jedermann wird, um jede Reise zu buchen. Das ist eine Frage, auf die muss nicht nur Google eine Antwort finden, sondern eben auch die komplette Konkurrenz. Und sie machen jetzt dieses Thema nochmal auf mit so einer hohen Summe, die dafür gefordert wird. Das ist so die Seite, wenn wir auf das Gemini Spark schauen, wenn wir auf diesen Ask Advisor und das B2B-Business schauen. Auch da habe ich noch meine Vorbehalte. Also wenn ich mir momentan das Angebot anschaue von Google Analytics über Data Studio bis hin zu den gesamten anderen Anwendungen, das ist ja nicht so wahnsinnig selbsterklärend und mich würde es doch stark wundern, wenn das dann in kurzer Zeit runter reduziert wird auf einen Chatbot, mit dem ich dann sprechen kann und alles in Auftrag gebe und es dann auch in meinem Sinne ausgespielt wird. Gerade diese Aussagen, die man von Google-Vertretern hört, lass dein Budget nach oben hin offen, solange da Umsatz kommt und der ROI stimmt, ist natürlich schon gefährlich. Also das ist natürlich zu kurz gedacht, wenn man nicht den gesamten Marketingmix sich anschaut und nur darauf schaut, ob die Umsätze über Google generiert würden und man sich gar nicht fragt, woher die denn überhaupt eigentlich kommen. Also auch da bin ich noch ein bisschen verhalten, aber natürlich grundsätzlich ist das jetzt stark vorgelegt von Google und es wird sicherlich viel verändern, sowohl bei Google als auch im gesamten Markt. Und ich denke, sie haben sich die Entwicklungen gut angeschaut, ordentlich investiert und das ist jetzt mal so die erste Antwort.
Ich glaube, was man feststellen darf, ist, dass Google seinen finalen iPhone-Moment gehabt hat. Wie Thorsten letzte Woche mit Dennis Herrhausen, dem großen KI-Forscher, besprochen hat, die verschiedenen Formen dieses Decision-Layerings, dann sehen wir jetzt genau das in der realen Welt relativ deutlich auf uns zukommen. Du gehst quasi davon weg, dass du nur das Inventar da strukturierst und auktionierst, sondern hingehst und wirklich die eine Stufe weitergehst. Und das Signal senden sie, glaube ich, relativ deutlich, dass sie diesen Decision Layer nicht nur ownen wollen, sondern aktiv gestalten wollen. Das finde ich sehr spannend, weil das eine strategische Entwicklung ist. Da weiß man noch nicht, wo das dann alles wirklich landet, aber der Wurf ist mal da. Was mich so an dem Thema so fasziniert ist, dass man Google noch vor gut anderthalb Jahren eigentlich keine großen Chancen gegeben hat, sondern denen gesagt hat, na ihr seid, und das ist das, was du auch sagst, Hanna, und da gebe ich dir auch recht, das bisherige Geschäft geht immer mehr in Richtung Bild-Zeitung oder bei ARD und ZDF sitzen wir in der ersten Reihe, um mal ganz böse zu sein, das haben wir ja neulich schon diskutiert. Ich glaube auch, dass die das Geschäft auch erstmal laufen lassen werden. Also das sind Geschäfte mit zwei Geschwindigkeiten und die werden sich auch wahrscheinlich nicht so viel überschneiden, sondern die werden sich auch konkurrenzieren in der Zukunft. Das hat man bei Google gesehen, dass das eigentlich immer ganz gut klappt. Worauf ich hinaus möchte, ist mit der Unabhängigkeit, die Google momentan hat und wie diese Entwicklungen inzwischen integriert sind, bist du nicht abhängig von deinen Kooperationspartnern außen und vor allen Dingen auch, und das finde ich ganz entscheidend, die finanzieren nicht mal alles aus der eigenen Kasse gerade. Also die gehen nicht in diese Blase hinein, wo sie sich von anderen abhängig machen und quasi Querbeteiligung und Investment sich abholen, sondern eigentlich eine ganz klare Ansage machen, we got this. Wir haben über Mark Zuckerberg diskutiert, der gesagt hat, Kinder, ihr müsst mir nur noch die Kohle geben, wir finden dann schon eure Kunden, ihr müsst eigentlich nichts mehr machen. Google geht genau den anderen Weg und sagt eigentlich den Unternehmen hier, wir geben dir alles an die Hand, dass wir dir helfen, gemeinsam eine Brücke zu deinem Kunden zu bauen. Du hilfst uns, den richtig zu bauen. Du musst uns nicht nur die Kohle geben, sondern wir machen das mit dir. Und das halte ich so für entscheidend. Dieses interaktiven Agentendenkens, also diese Interaktion zwischen Unternehmen, der KI und mit Google, das halte ich für einen unheimlichen Quell von Potenzial für eine zukünftige Zusammenarbeit. Nicht einfach nur die Kohle abholen, sondern die Leute richtig mit reinziehen und denen helfen, die richtigen Dinge auch zu tun. Da baust du dann wieder die ganze Customer Success Stories, da baust du die Kundenbindung auf, da kommt wieder all das, was sie bisher auch erfolgreich gemacht hat.
Da muss man natürlich jetzt trotzdem sagen, Meta sagt auch, gib uns nicht nur das Geld, sondern hat eine interaktive Funktion integriert im Meta Ads Manager, die eben genau dasselbe liefern soll. Das ist natürlich auch immer die Frage, wie gut ist dann diese Interaktion und wie gut sind die Ergebnisse im Endeffekt. Ich glaube, auf keins von beiden sollte man sich verlassen. Das ist einfach wichtig im Kopf zu behalten. Und natürlich hat Google noch eine andere Stärke, dass man dann noch die Integration oder die anderen Plattformen hat, von Kalender bis hin zu Gmail, Maps und Co. Also das ist natürlich ungemein stark, wenn man die miteinander vernetzt.
Markus hat ein großes Wort sehr gelassen ausgesprochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man in 10 Jahren rückblickend sagt, tatsächlich, das war der iPhone-Moment, also Steve Jobs 2008. Markus, du hast zu Recht darauf hingewiesen, vor einem Jahr, anderthalb Jahren, war man ja insbesondere auch an den Aktienmärkten der Meinung, Google bzw. Alpha hat gar nicht so viel Zukunft mehr, die werden da untergehen im AI-Boom. Da hat man sich ja schon darauf eingestellt, auch an den Börsen, dass das wohl so nicht ist. Aber mal einen Punkt zu setzen und zu sagen, lieber Markt, wir haben jetzt die Antwort und das mal konsistent und umfassend aufzulisten, das ist jetzt eben passiert. Tatsächlich mal die Vision entworfen, aber ziemlich handfest entworfen. Und natürlich, das sagt ihr beide zu Recht, wird jetzt experimentiert. Nach meinen Informationen hier in der Schweiz und auch in Deutschland werden wir von den ganzen Dingen erstmal überhaupt nichts mitkriegen. Das findet alles nur in den USA statt.
Aber iPhone-Moment ist schon ein großes Wort.
Der iPhone-Moment ist eigentlich der gewesen, den Nokia hatte. Ne? Dass also Nokia festgestellt hat, ups, jetzt haben wir verstanden, was da mit uns passiert ist. Und ich glaube, so weit ist Google heute auf jeden Fall, dass die wirklich verstanden haben und zeigen, dass sie weg müssen von Coordinating und Matchmaking hin zu Decisioning. Nochmal, das ist Technologie. Das sind große Worte, die gelassen ausgesprochen werden. Da ist auch viel dahinter, was die Aktienmärkte, glaube ich, treibt und wo man noch gar nicht mal so richtig versteht, was das alles dann noch soll. Aber ich denke, wir bewegen uns in eine noch wildere Zeit, als man noch vor 2 Jahren gedacht hat, wenn du dir das anguckst, was da jetzt alles steht. Es wird wilder, als wir uns das vorstellen können.
Also ich habe heute was gelernt. Der Nokia- bzw. Kodak-Moment, den nennt man jetzt den iPhone-Moment. Ja?
Genau.
Ich freue mich auf das zweite Thema. Ich würde gerne mit euch über die Enhanced Games diskutieren, die ja vergangenen Sonntag in Las Vegas stattgefunden haben. Kurzer Recap für diejenigen, die das Format nicht kennen. 42 Sportlerinnen und Sportler traten in Disziplinen Sprint, Schwimmen und Gewichtheben gegeneinander an. Und vor den Spielen absolvierten die Sportler ein 16-wöchiges Vorbereitungsprogramm in Abu Dhabi, bestehend aus Ernährungscoaching, Trainings und Doping, unter anderem mit Steroiden, Anabolika und Wachstumshormonen. Das Doping war nicht nur explizit erlaubt, sondern eben auch erwünscht. Das war das Ziel dieser Enhanced Games. Aus Sportlern sollten Übermenschen werden und Rekorde fallen. Zum Event selbst geladen waren nur Investoren, Promis, Friends and Family und vor allem Medien. Die Live-Übertragung gab es auf YouTube und Twitch zu sehen. Neben den Antrittsprämien gab es Preisgelder im Bereich der Hunderttausenden. Für Weltrekorde gab es 1 Million Dollar und insgesamt wurden 25 Millionen US-Dollar ausgeschüttet an die Athletinnen und Athleten. Hinter dem Projekt steckt unter anderem ein Deutscher, Maximilian Martin, ist Geschäftsführer und Co-Founder. Zu den Geldgebern gehören unter anderem Trump Jr. und Peter Thiel. Hinter dem Event selbst steckt noch viel mehr. Es geht also nicht nur um eine Sportveranstaltung und um Ticketverkäufe und Medienrechte, die hier so gar keine Rolle spielen, sondern dass der Online-Shop des Anbieters befeuert wird. In diesem lassen sich eben leistungsfördernde Mittel wie Steroide, Abnehmmedikamente, Nahrungsergänzungsmittel und Co. von der breiten Masse erwerben. Zum Ausgang des Events war ja nun das Ziel, viele Rekorde zu brechen. Das Ergebnis sah etwas anders aus. Nur der Schwimmer Christian Kolomejew hatte eine rekordverdächtige Leistung erbracht. Er lag mit 20,81 Sekunden über 50 Meter Freistil unter dem Weltrekord von 20,88 Sekunden. Weitere Weltrekorde blieben trotz dieser großen Ankündigung aus. Meine Frage jetzt an euch, ist das die Zukunft des Sports? Wie schaut ihr auf diese Veranstaltung?
Das ist aus dem Marketing-Playbook From Hell. Die Logik ist klar. Wir schaffen ein Event. Die Idee war natürlich, diese Athleten übertreffen mehr als einen Weltrekord. Und dann können wir unsere Dopingmittel fröhlich verkaufen. Denn der Markt ist zweifellos groß. ich bin jetzt niemand, der in Muckibuden oder Gyms ein- und ausgeht, aber die ein oder andere habe ich schon gesehen. Und wenn man sich da umsieht, weiß man, dass es sowohl bei Männern als auch bei Frauen da einen großen Markt gibt. Und mit so einer Veranstaltung setzt man hier natürlich ein Ausrufungszeichen und sagt, Leute, die normale Leistung von Athleten lässt sich mit solchen Mitteln toppen. Warum nicht? Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich Marketing from hell. Wunderbarerweise hat dieser Event jetzt nicht funktioniert. Und es gibt ja da Nuancen, die besonders schön sind. Also im 100-Meter-Lauf hat Brad Curley gewonnen mit 9,97. Damit ist er natürlich um Meilen noch vom Weltrekord von Usain Bolt entfernt, der nämlich auf 9,58 stand. Fred Curley war nicht gedopt. Nach seinem Sieg hat er sich vor das Mikrofon gestellt und gesagt, I'm here to disrespect the field. Also seine ganzen Konkurrenten an diesem Event, die also alle vollgepumpt waren mit irgendwelchen Dopingmitteln. Also mein Eindruck ist, das hat PR-technisch so überhaupt nicht funktioniert.
Die Diskussion, wer jetzt wirklich dopt und nicht dopt, nimmt ja gerade wieder Fahrt auf. Es ist gerade Giro d'Italia. Und eine der am Doping verdächtigsten Sportarten wie das Radrennen legen uns ja nun nicht nahe, dass da nicht gedopt wird. Also das Legalisieren dieses Dopings ist natürlich eine Diskussion in der Gesellschaft. Und ich finde, die kann man damit ganz gut öffnen. From Hell stimme ich dir zu, aber ich würde nicht nur sagen, es ist ein Playbook from Hell, sondern es ist ein Ecosystem from Hell. Ich finde auch gar nicht mal so sehr, dass die Sportarten damit angegriffen werden, weil die Ergebnisse, wie ihr beide schon gesagt habt, jetzt nicht so waren, dass sie einen wirklich vom Hocker hauen. Das dauert vielleicht auch noch 3-4 Jahre, dass man da die Luft zeigt, dass da hinten was bei rauskommt, was dann wirklich irgendwie den Cyborg mit einem Mini-Erbsenkopf und nur noch Muskeln zeigt, der da irgendwie durch die Gegend rennt und da die dicken Medaillen abholt. Also das mag alles sein. Das ist ein Wink mit dem Zaunfall in Richtung der Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie hat ein Geschäft, was sie nicht zugeben will. Das ist das illegale Nutzen von Substanzen. Und jetzt wird das in einer gewissen Form für einen gewissen Markt erstmal diskutiert und damit auch legalisiert in der Zukunft wahrscheinlich in bestimmten Bereichen. Oder bestimmte Stoffe werden zugelassen für irgendwelche besonderen Zugänge, beziehungsweise es sind keine Testsachen mehr, sondern sie kommen als normale Präparate auf den Markt. Und ich glaube, da muss man sich schon nochmal im Kopf zergehen lassen, wo dieses Ökosystem aufhört und wo es anfängt. Wir reden hier auch über Themen wie Longevity etc., die da auch nochmal reinspielen können. Wer lebt länger? Der sich da irgendwie dopen lässt und damit irgendwas abbaut? Oder derjenige, der versucht, möglichst viel zu schlafen, möglichst gut zu essen, möglichst wenig zu sich zu nehmen und so weiter? Das ist ein Spiegel der Gesellschaft, der uns ganz gut zeigt, wo es auch hingehen kann.
Ja, es ist ja nicht nur die Pharmaindustrie, sondern auch angrenzende Bereiche. Also gerade wenn man sie auf die Investoren blickt, dann sieht man ja auch, dass die in andere Themen investieren wie Longevity, Anti-Aging, Biotech, Biohacking, Hormonersatztherapien. Also da sind ja große Schnittmengen jetzt gerade unter den Investoren von diesem Unternehmen. Und ich denke, das ist auch mit die Begründung. Also natürlich ist da ein Riesenmarkt. Ich hatte es diskutiert mit Dietmar Griechnick. Er hat es hervorgehoben, wie viel Geld in diesem Markt momentan drinsteckt. Und da passt es natürlich in den Zeitgeist rein. Und das nicht nur mit Blick auf Longevity, sondern auch auf diese gesamte Thematik der Selbstoptimierung und Leistungsoptimierung. Und das im Breitensport, also gar nicht nur im Spitzensport, sondern eigentlich bei jedermann, der eben irgendwelche Ziele erreichen möchte. Dementsprechend passt es natürlich gut und dennoch muss man natürlich sagen, es ist absolut ethisch und moralisch zu hinterfragen. Zum Beispiel gibt es einen Bericht von einem ukrainischen Athleten, der eindrücklich zeigt, in was für einer persönlichen Zwickmühle er sich befindet aufgrund dieser schlechten Bezahlung, auch wenn man auf die Preisgelder insgesamt von Olympia schaut und dass man dann in solche Situationen reingedrängt wird und gleichermaßen viele von diesen Sportlern dann auch abwenden. Also ich finde, es hat schon so einen gladiatorenhaften Charakter und keinen schönen Anstrich dementsprechend.
Es ist eine amerikanische Veranstaltung. Die Gladiatoren laufen aufs Feld in Staffeln von Angriff und Verteidigung beim American Football. Diese Verbindung hier so nonchalant in the face of everybody who was watching it zu sehen, ist im Seherkreis der Vereinigten Staaten gar nicht mal so ungewöhnlich. Ich glaube, wir Europäer tun uns damit noch ein bisschen schwer, aber es ist de facto, hat es einen Gladiatorenanstrich. Das mag man gut oder schlecht finden. Es ist eine Form dessen, wie man neue Wachstumsfelder in den Medien und durch Ökosysteme versucht zu erschließen.
Geschäftsmodell und Marketing-Playbook, das ist ganz klar. Aber das ganze Thema ist aus meiner Sicht in der Welt des Bösen einzuordnen. Denn die Logik ist ja doch die, im ersten Schritt nicken wir alle noch. Jeder Mensch kann ja machen mit sich selbst, was er will, solange er der Allgemeinheit nicht schadet. Also pack das Gift in dich rein. Aber in dem Moment, in dem du in einen sportlichen Wettkampf gehst und das erlaubt ist, heißt das ja für deine Konkurrenten und Konkurrentinnen, ich habe gar keine Chance, wenn ich nicht auch das Gift in mich reinpacke. Und der dritte Schritt ist der, deswegen machen die ja auch so einen Event und deswegen suchen die sich ja auch die Olympischen Spiele quasi als Wettbewerber. Ein 6-Stunden-Wettbewerb, mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit, hat natürlich nichts mit den Olympischen Spielen zu tun. Aber trotzdem, so setzen die das ganz bewusst, weil man natürlich auch im Spitzensport Vorbild ist für alle anderen. Das ist eine teuflische Message.
Und trotzdem lohnt es sich eben darauf zu schauen, bei all diesen Beispielen, die Marketing from Hell sind, was machen andere gut und was lässt sich dafür nutzen, eben wenn ich Marketeer von einer Gegenveranstaltung bin. Das ist das eine. Das andere ist, man muss ja trotzdem sagen, das Unternehmen boomt jetzt ja nicht sonst wie. Also steckt schon in gewissen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, haben extrem viel Geld verbrannt, gerade für dieses Event. Und die Aktie ist ja auch nur so semi-gut am Performen.
Wenn du hingehst und sagst, dann ist es etwas, was man beobachten muss, das stimme ich voll zu. Und es ist halt ein Kind des neuen Libertarismus. Und es ist eine Entwicklung, die wir noch vielfach werden sehen werden, dass da Leute in bestimmte Dinge Geld stecken, von denen wir glauben, das wird nicht. Ich wollte nur noch ergänzen, Thorsten, eigentlich müsstest du natürlich einen Kantschen Imperativ nehmen, ne? Also sagen, das, was du meinst, was dir nichts tut, beziehungsweise was du der Gesellschaft antun willst, solltest du dir auch nicht antun. Und dann würdest du das ganze Spiel da nicht haben.
Also in den Höhen pflege ich nicht zu denken, Markus. Das ist dein Niveau, nicht meins. Tut mir leid.
Ach, als Altgrieche, komm.
Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu dürfen. Wir sprechen über ein Thema, und nämlich über Personal Branding. Was ist die Idee des Personal Brandings? Die eigene Person als Marke zu etablieren. Und dieses Thema hat in den letzten Jahren massiv an Schwung gewonnen. Warum? Weil Social Media existiert. Und interessanterweise hat sich dieses Thema auch immer mehr in den Business-Kontext hineingearbeitet und nicht ganz unschuldig ist hier LinkedIn. Ich möchte den 80. Geburtstag von Udo Lindenberg als Anlass nehmen, um mit euch mal etwas über die Relevanz und die Gefahr des Personal Brandings zu sprechen. Udo Lindenberg hat seinen Job als Personal Brand offensichtlich überlebt. Ich würde behaupten, in Deutschland ist Udo Lindenberg sicherlich eine der wertvollsten Personal Brands, die es überhaupt gibt. Sein Leibautobiograf Benjamin Stuckrad-Bahre, von Udo Lindenberg auch liebevoll Stuckimann genannt, sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen der öffentlichen Person Udo Lindenberg und der privaten Person Udo Lindenberg. Dort hat also ein Mann sein Leben der Marke Udo Lindenberg gewidmet. Wenn wir über Personal Branding reden und es ernst meinen, dann läuft es letztendlich auf diese Schnittmenge hinaus, wenn ich tatsächlich eine starke Personal Brand aufbauen will. Und wenn man Udo Lindenberg durchgeht und sagt, ja, was braucht es für eine starke Personal Brand? Naja, es braucht erstmal Branding. Das Branding muss konsistent sein. Also ein Mensch muss von morgens bis abends in einer Uniform herumlaufen. Wenn wir jetzt hier über Udo Lindenberg sprechen, denke ich, hat jeder von uns ein Bild im Kopf. Das ist ein Mann mit Hut, einem Fedora-Hut, der häufig eine Zigarre im Mund hat, eine Sonnenbrille trägt, der einen Nadelstreifensakko trägt, eine Röhrenhose und dazu neongrüne Socken, der nuschelt und der auch im Audio-Branding ziemlich weit vorne ist, weil er ist ja Rockmusiker. Er hat auch viele Slogans geprägt. Alles klar auf der Andrea Doria, ich mag mein Ding, keine Panik auf der Titanic. Und er hat's überlebt. Er hat's gezeigt, dass er seine Marke im Zeitablauf weiterentwickeln konnte. Immerhin hat der Mann mit seinem Job als Rockstar in den 70er Jahren angefangen, hat dann Dauer-Comebacks hingelegt. In den 80er Jahren fuhr er im Sonderzug nach Pankow, Anfang 2000 hat er dann mit Stark wie 2, mit MTV Unplugged weitergemacht, wo ihn dann die damals angesagten Künstler wie Jean Delay, Clouseau entdeckt haben. 2016 hat er dann nochmal nachgelegt mit Stärker als die Zeit und 2023 mit Apache 207, einen der größten deutschen Hits aller Zeiten, mit Komet veröffentlicht, der inzwischen bei 300 Millionen Streams auf Spotify steht. Für welche Werte steht Udo? Was ist seine Markenpersönlichkeit? Seit Jahrzehnten Toleranz, Antifaschismus, Vielfalt, Individualität oder, wie Udo Lindenberg selber sagt, Flexibilität. Zusammenfassend kann man sagen, hier hat ein Mensch sein Leben seiner Marke gewidmet. Und meine Frage ist die, kann das Vorbild sein für Menschen, die nicht berufsmäßig Rockstar sind? Zwei Fragen an euch. Was macht eigentlich gutes Personal Branding aus? Muss man es tatsächlich so durchziehen wie Udo Lindenberg, also hundertprozentig von morgens bis abends? Und meine zweite Frage ist die, wer kommt da überhaupt noch lebend raus, außer Udo Lindenberg?
Ich finde die beiden Fragen spannend. Ich glaube, es gibt einen Aspekt, den wir nicht vernachlässigen sollten. Der gute Udo hat das nie so genannt, dass das Branding ist. Also der musste gar nicht mal da über Markenführung reden, sondern das ist dem im Stil gegeben. Das ist die Geschichte, die da steht. Diese Authentizität, die er hat, das ist das, wo sich alle die Zähne ausbeißen werden. Und das führt fast schon zu deiner zweiten Frage. Aber ich glaube, dass er schon eine einzigartige Marke im Sinne der Berliner Sprachfärbung ist, die dir auffällt und die du siehst und die du wiedererkennst. Und natürlich ist es ein Differenzierungsfaktor. Ich habe gerade so an seine Mitbewerber gedacht, an Grönemeyer und Müller-Westerhagen, die sich irgendwo verloren haben, glaube ich.
Ah, nicht so Grönemeyer.
Ja, Moment.
Der ist mal auch wieder beliebt.
Ja, beliebt, ja. Aber das
auch
ist ja
bei den Jungen.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, bei Udo noch was anderes. Da ist ja noch.
Ja, nee.
Da ist noch. Naja, nur. Also, ich habe das Gefühl, dass das schon eine Ausnahmeerscheinung ist. Und dass das auch eine Ausnahmeerscheinung ist in der Konsequenz, in der er es durchzieht. Der Mann macht das jetzt im 80. Lebensjahr. Der trinkt immer noch seinen Whisky, der raucht immer noch die Zigarre. Ich habe die Doku neulich gesehen. Ich habe noch nie so ein Knautschgesicht mit so viel Beweglichkeit gesehen wie das. Also, da ist schon unheimlich viel dran. Ob das jetzt das Vorbild ist, wie sich Menschen auf LinkedIn positionieren sollten. Manchmal würde ich es mir wünschen, weil dann wird es teilweise lustig werden, beziehungsweise dann wären auch echte Charaktere dabei. Aber wer dann da alles irgendwie was spricht und wer da irgendwie Experte für Hau mich blau und schieß mich tot ist und wer da wieder irgendein Erkenntnis aus einer Tagung rausgezogen hat, dann ist das schon alles zu gleichförmig und zu austauschbar. Und das ist genau das, was Udo nicht ist. Dementsprechend geht es ja darum, dass du dich differenzierst. Und wie du es gesagt hast, Röhrenhosen, grüne Socken, Hut und Sakko, das ist halt Udo Lindenberg. Und das sind Differenzierungsfaktoren. Der hat sich also im guten Sinne vorher auch gedacht, was macht mich authentisch, was differenziert mich? Und das hat er gut gemacht und das hat er gut hingekriegt. Die Differenzierung werden viele nicht schaffen. Und daher ist es, glaube ich, schon angebracht, jedem mal vors Auge zu halten, was der geleistet hat, beziehungsweise wie man das selber hinbekommen müsste, wenn man denn denken würde, es könnte so funktionieren. Also ihr hört schon mehrfach einen Konjunktiv. Also ich bin da nicht so überzeugt, dass das so durchschlägt.
Grönemeyer ist für mich ein ähnlich positives Beispiel. Es ist vielleicht nicht ganz so stark, aber in ähnlicher Art und Weise hat er einen eigenen Stil, vor allem einen akustischen eigenen Stil, der differenziert. Und das ist das, was sie beide erreicht haben, sie sind halt immer relevant geblieben. Weitestgehend bis heute relevant, auch für jüngere Zielgruppen, weil sie entsprechende Kollaborationen eingegangen sind. Ich meine, das, was man sonst auf Markenebene hat und eben dadurch sich weiterentwickelt haben, ohne eben in einer Zeit hängen geblieben zu sein. Und trotzdem haben sie eine gewisse Konsistenz, die diese Marke ausmacht. Und ich denke, da kann man schon ganz viel von lernen, genauso wie man im klassischen Branding, wenn es jetzt um Brands im Sinne von Produktmarken oder Dienstleistungsmarken, wenn man auf diese schaut, auch da gibt es ja bestimmte Grundsätze, die man lernen kann und manchen gelingt es eben nun auf gute Art und Weise, das umzusetzen und für sich zu nutzen und anderen gelingt es eben weniger. Wenn Markenaufbau so leicht wäre, gäbe es ja heute auch nur starke Brands, genauso unter Produkten wie auch unter Persönlichkeiten. Und ich glaube, da gibt es einfach wie bestimmte Kriterien. Ihr habt jetzt viele von diesen Kriterien genannt. Visuelle Erkennungsmerkmale, akustische Erkennungsmerkmale, Konsistenz, Weiterentwicklung auf der anderen Seite und dann entsprechende Kollaborationen, die man eingeht. Und dann doch die Marke drumherum aufzuladen. Also auch das hat ja Udo Lindenberg gemacht, durch die Kunst, durch die Musicals, durch Erlebniswelten auf der Hamburger Reeperbahn und so weiter und so fort. Also er hat es ja schon immer wieder geschafft, diese Marke auf unterschiedlichen Ebenen erlebbar zu machen, unabhängig von seiner Person. Und das ist halt nun mal Best Practice, würde ich sagen.
Mein Punkt ist der, Personal Branding konsequent gedacht heißt, wie ich es eingangs sagte, die eigene Person zur Marke zu machen und das konsequent durchzuziehen. Dazu sollte man den wenigsten Menschen raten und vielleicht tatsächlich nur denen, die so einen Job haben, wie Udo Lindenberg als Rockstar. Aber ich brauche das jetzt hier nicht zu erläutern. Auch der hatte mit seinem Job und damit mit seinem Markenauftritt in seinem Leben durchaus Probleme. Meine Überzeugung ist, diese Idee der Personal Brand gehört in Bereiche, die im engeren Sinne Showbusiness sind. Selbst schon, wenn wir an den Profisport denken, der ohne Frage auch Teil der Entertainment-Industrie ist, wird das Konzept fragwürdig. Also ein junger Fußballstar, sei es ein Jamal oder jetzt bei Bayern München der Karl, klar haben die Agenten, Berater, die ihnen sagen, ja, du musst dein Leben wie eine Marke führen, weil dann kommen wir an die großen Werbedeals hinten ran. In erster Linie sollten die Jungs halt Fußball spielen. Ähnliches sieht man ja auch in der Influencer-Szene, wo man auch immer wieder sieht, wie dramatisch es ist für Influencer und Influencerin, wenn ihre öffentliche Person und ihr Privatleben oder ihre Privatsphäre, die sie haben, halt nicht mehr haben, aufeinander krachen. Also Burnouts gehören ja in dem Job inzwischen zur Tagesordnung. Wenn wir jetzt eben noch einen Schritt weiter denken an normale Mütter, Familien, Väter, die irgendeinen Beruf machen und sich jetzt dann zur Marke aufbauen wollen, also Uniformität in ihrem Leben etablieren wollen, dann halte ich das wirklich für sehr herausfordernd und fragwürdig.
Das ist aber Voraussetzung für Influencer heute, weil ohne das, dass du wiedererkennbare Merkmale hast, wirst du heute nicht erfolgreich, gerade weil du deinem Algorithmus untergehst.
Bleiben wir mal beim Entertainment und beim Entertainment-Faktor von Udo Lindenberg, ob man die Musik nun mag oder nicht. Er hat sein Handwerk gekonnt und er hat seinen eigenen Stil gefunden. Er hat eine Substanz gefunden, die wirklich vorhanden ist. Und diese Substanz, die hat er über Jahrzehnte, Thorsten, du hast es gesagt, auch durchgezogen. Und diese Markensubstanz oder Produktsubstanz oder Leistungssubstanz, das ist die Basis, auf der er auch agiert. Dass er darüber hinaus, und da kann ich jedem nur die Doku deiner ARD empfehlen, gibt es einen sehr schönen Teil im Interview mit seiner Stylistin, die also immer wieder versucht, das Ikonische an ihm herauszuarbeiten in den unterschiedlichsten Kleidungsstils. Das ist abgeleitet aus dem eigentlichen Markenkern. Und das finde ich das Wichtige. Der hat einen Kern, der ist da. Und da würde ich dir sogar mit deinem Grönemeyer zustimmen, dass der auch einen Kern hat. Aber wenn du jetzt hingehst und versuchst, mit einem Influencer, der versucht, in bestimmten Produktkategorien sich zu propagieren und dergleichen und krampfhaft nach der Lücke sucht, wo er dem Algorithmus quasi ein Schnäppchen schlagen kann, damit schaffst du keine Substanz.
Hat auch keine Substanz, aber Wiedererkennbarkeit.
Aber da würde ich auch den Unterschied dann ziehen und sagen, das ist genauso wie bei den Fußballern und auch bei den Influencern eben. Das sind halt die, an denen es dann auch scheitert.
Die Frage ist halt, ob du da so eine Marke ein Leben lang aufbauen willst oder ob du auf kurze Sicht eben das Maximum rausholen willst. Und dafür brauchst du das halt auf Social Media.
Na, ich glaube, es gibt halt einen Sog. Ja, also in dem Moment, wo du einsteigst in dieses Personal Branding Business, machst du zwangsläufig Zugeständnisse. Und je ernsthafter du das betreibst, desto eher empfindest du Druck, desto eher wird deine Privatsphäre davon beeinflusst.
Ich glaube, es ist einfach die Frage, welchen Tribut zollst du dafür, berühmt und bekannt zu sein? Und berühmt und bekannt wirst du durch eine starke Personal Brand, egal ob auf Social Media oder im Entertainment-Bereich allgemein.
Das war's für heute. Google bzw. Alphabet stellte kürzlich nicht nur seine Vision in Sachen KI vor, sondern vor allem auch, wie diese umgesetzt werden soll. Nämlich mit einem flächendeckenden Angriff in sämtlichen Feldern, die relevant für Nutzer und für das Marketing sein können. Stichworte sind unter anderem KI-Agenten in allen vorstellbaren Typen, multimodaler Input und Output sowie Chatbots zur Planung und Umsetzung von Kampagnen. Wie sind diese Ankündigungen von Google zu beurteilen? Die ersten Enhanced Games fanden am 24. Mai in Las Vegas statt. In drei Sportarten traten Athleten an, die nicht nur lediglich leistungssteigernde Substanzen nutzen durften, sondern sogar aufgefordert wurden, sich zu dopen. Was ist der Sinn einer solchen Veranstaltung? Handelt es sich um ein Marketing-Playbook from hell? Der Mensch und die Marke Udo Lindenberg sind gerade 80 geworden. Was lässt sich von Udo für das eigene Personal Branding lernen? Was macht gutes Personal Branding aus? Ist Personal Branding auch etwas für normale Menschen, die im Vertrieb und im Marketing arbeiten? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!